Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Wie es in Frankreich weitergeht, weiß wohl höchstens Emmanuel Macron, Präsident der Französischen Republik. In den verbleibenden 1,5 Jahren seiner Präsidentschaft könnte er noch einige neue Regierungen einsetzen, wenn er in dem Tempo, wie er die letzten Monate angeschlagen hat, weitermacht. In der Zwischenzeit werden die Forderungen nach Neuwahlen oder sogar nach einem Rücktritt Macrons immer lauter und weiten sich immer weiter aus, zum Teil auch auf frühere Unterstützer des Präsidenten. Zusammen mit meiner Kollegin Sophia Oertmann, Senioranalystin für EWU-Staatsanleihen bei der DZ-Bank, blicke ich heute auf die ungewissen Aussichten, die sich daraus für französische Staatsanleihen ergeben. Mein Name ist Jörg Homay, ich bin Covered Bond Analyst. Hallo Sophia.
Hallo Jörg.
Schön, dass du da bist. Wir haben einen Dauerbrenner, die französische Regierung. Wir haben L'Econu 2. Zum ersten Mal ist er im September, Anfang September eingesetzt worden, jetzt bereits schon zum zweiten Mal. Starten wir denn heute mit denselben Vorgaben wie vor 4 Wochen?
Ja, in der Tat muss man sagen, dass wir in Frankreich sehr aufregende Tage hinter uns haben. Und ich glaube, das lohnt sich, das sich nochmal kurz vor Augen zu führen. Erst am 5. Oktober hatten L'Econu und Macron ja das neue Kabinett präsentiert. Das war ein Sonntag gewesen. Und am Montagvormittag, am 6., kam dann ganz überraschend die Ankündigung, dass L'Econu als Premierminister zurücktritt. Und das ja nach nicht mal einem Monat im Amt. Und insofern muss man sagen, wir hatten vor einem guten Monat hier einen Podcast unserer Kollegen. Und man könnte glauben, wir starten jetzt hier mit denselben Vorgaben wie eben auch damals vor einem Monat. Trotzdem hat sich in der Zwischenzeit wirklich viel getan. Wie ging es dann nach dem 6. Oktober weiter, nach der Ankündigung des Rücktritts? Am Mittwochabend, also 2 Tage später, sagte L'Econu dann noch, dass er für das Amt nicht nochmal zur Verfügung stehen würde. Und insofern musste ich persönlich am Freitagabend, am 10., dann doch etwas schmunzeln, als ich gelesen habe in den Nachrichten, dass Macron L'Econu erneut zum Premierminister ernannt hat und er somit jetzt seine zweite Amtszeit angetreten hat. Was zeigt uns das Ganze? Es unterstreicht nochmal was ja Macron schon seit geraumer Zeit vorgeworfen wird, dass er sich ja eigentlich weigert, Anregungen von außen und selbst zum Teil jetzt mittlerweile von Unterstützern aus seinen eigenen Reihen, da Kritik oder Anregungen anzunehmen. Er weigert sich beharrlich, einen Premierminister links der Mitte zu ernennen, obwohl L'Econu ja auf die Zustimmung der Sozialisten angewiesen ist. Also diese ganze Regierungsarbeit funktioniert ja nur, wenn die Sozialisten, die ja links der Mitte angesiedelt sind, die Regierung unterstützen. Und trotzdem bekommen sie keine Chance, es mal mit einem eigenen Premierminister zu versuchen. Mittlerweile haben sich selbst Weggefährten von Macron gegen ihn gestellt, ehemalige Premierminister wie Philippe oder Attal, die auch sagen, sie verstehen Macrons Politik nicht mehr. Und es wird natürlich auch immer schwieriger, neue Premierminister zu finden, denn für viele geht es natürlich mittlerweile auch darum, sich selbst für die Präsidentschaftswahlen 2027 zu positionieren. Und wenn man jetzt erneut als Premierminister antritt, riskiert man da natürlich, seine politische Zukunft auch irgendwo sich zu verbauen. Insofern vielleicht dann doch nachvollziehbar, dass, wenn L'Econu es zum zweiten Mal probieren muss, seine Zukunft ja jetzt eh schon nicht mehr ganz so rosig aktuell aussieht.
Ja, der Ärmste, ich meine, das sind auch so berühmte letzte Worte, zweites Mal trete ich nicht an oder hier wird keine Mauer gebaut oder was soll er denn jetzt anders machen oder was muss denn jetzt anders laufen, damit seine zweite Amtszeit von Erfolg gekrönt sein könnte?
Das ist eine gute Frage und in der Tat muss man sagen, sieht jetzt L'Econu 2.0 nicht nach der politischen Richtungswende oder nach dem Neuaufbruch aus, den sich viele im Land erhofft hatten. Schließlich basiert die Regierung auf denselben Parteien. Also wir haben eine Regierung aus dem Mittebündnis von Macron und den Republikanern. Und diese beiden, weil sie ja selber keine Mehrheit haben, benötigen dann noch die Unterstützung der Sozialisten. Das heißt, alles eigentlich so wie bislang. Was ist jetzt überhaupt der Unterschied? Der liegt ein bisschen in der Zusammensetzung der Minister, denn daran war ja die Regierung Le Cornu I gescheitert. Es ging da vor allem um die Personalie Bruno Le Maire, über die ein Streit entfacht war. Aber auch jetzt sehen wir wieder, harmonisch ist das Ganze bei weitem nicht. Denn der Vorsitzende der Republikaner, Bruno Retailleau, hatte jetzt schon gesagt, dass alle Minister, die jetzt der zweiten Le Cornu-Regierung angehören und eigentlich von den Republikanern kommen, dass die die Partei verlassen müssen. Also nach einer harmonischen Regierungszusammenarbeit sieht das aktuell nicht aus. Und insofern kann auch arg bezweifelt werden, inwiefern da ein politischer Neustart gelingt.
Wenn das alles so schwierig ist, warum probieren die drei Parteien das überhaupt noch? Ich weiß gar nicht, wie vieltes Mal überhaupt. Es scheint alles ein bisschen verfahren zu sein.
Was die Parteien eint, also die Sozialisten, das Macron-Mitte-Bündnis und die Republikaner, das ist das gemeinsame Interesse, Neuwahlen vermeiden zu wollen, weil alle drei Parteien im Fall von Neuwahlen vermutlich mit starken Einbußen in der Nationalversammlung rechnen müssten. Das ist das eine gemeinsame Interesse. Und zum Zweiten geht es darum, und das ist natürlich auch ein bisschen die politische Verantwortung, die man hat, ein Budget für 2026 auf den Weg zu bringen, was natürlich für die Zukunft von Frankreich sehr wichtig ist. Das ist der Knackpunkt, um den es jetzt auch gerade wieder geht. Denn eigentlich hätte man in Frankreich bis gestern, bis zum 13. Oktober, einen Budgetentwurf im Parlament vorstellen müssen. Dieses Datum ergibt sich daraus, dass das Parlament, also Nationalversammlung und Senat, theoretisch 70 Tage Beratungszeit laut Verfassung haben, dann über diesen Budgetentwurf zu debattieren. Daraus ergibt sich der 13. Oktober. Gut, das liegt jetzt hinter uns. Das bedeutet noch nicht, dass ein Budget für 2026 jetzt nicht mehr möglich ist, aber die Zeit drängt sehr stark. Sollte es nicht zeitnah gelingen, ein Budget auf den Weg zu bringen, müsste man auf eine Notregelung zurückgreifen, die das Budget 2025 zunächst ins Jahr 2026 hinein verlängert. Das ist eine relativ komplizierte Regelung, die auch nicht so oft Anwendung gefunden hat. Das heißt, da bestehen auch einige Unsicherheiten. Fest steht, eigentlich sind die Ausgaben damit auf den nominalen Niveaus des Vorjahres festgeschrieben. Das heißt, man hat eine sehr geringe Flexibilität, was die Ausgaben anbelangt. Und auf der anderen Seite haben wir andere Mechanismen, wie zum Beispiel die Indexierung der Renten in Frankreich, die dann trotzdem in Kraft tritt. Das heißt, die Ausgaben steigen da, man muss also woanders wieder einsparen. Es würde also alles noch viel schwieriger. Und unklar ist auch, wie hoch in einem solchen Fall mit dieser Notstandsregelung, die wir übrigens vor einem Jahr schon mal gesehen haben, damals musste sie angewandt werden, wie hoch dann das Budgetdefizit liegen könnte. Und Schätzungen, die man gehört hat, sagen, dass es sogar weiter ansteigen könnte, was natürlich dann fürs Land auch eher schlecht wäre.
Bei Geld zeigt der Mensch Charakter, hat mein Vater immer gesagt. Und die Budgetverhandlungen waren in Frankreich, also sind nirgendwo, glaube ich, einfach, aber in Frankreich auch nicht. Und hattest du ja auch schon gesagt. Liegt da nicht schon wieder der Grundstock für das nächste Scheitern der anstehenden Regierung?
Genau, in der Tat. Und das ist auch der Grund, warum ja kaum jemand glaubt, dass es jetzt besser laufen sollte als die Male zuvor. Alle vorherigen Regierungen sind ja im Kontext von Budgetverhandlungen gescheitert. Und das liegt daran, dass die verschiedenen Parteien die Notwendigkeit zu Einsparungen generell erstmal nicht gleichermaßen priorisieren. Und man sollte meinen, dass eigentlich bei der Budgetsituation in Frankreich, bei der stark steigenden Schuldenstandsquote, die wir da sehen, dass sich zumindest alle einig sind, dass man das Budgetdefizit deutlich abbauen muss. Nichtmals das ist ganz der Fall. Und noch viel weniger Einigkeit herrscht natürlich darüber, an welcher Stelle man sparen sollte. Ursprünglich war mal geplant worden, dass das Budgetdefizit 2026 bei 4,6% des BIP liegen sollte, nach immer noch geplanten 5,4% in diesem Jahr. Das heißt, es müssten weitere Einsparmaßnahmen getroffen werden. Wohingegen, da sind sich die Parteien natürlich nicht einig. Die Kernforderung der Sozialisten bleibt weiterhin die Aussetzung der ja stark umstrittenen Rentenreform. Und das Ganze wollen sie zumindest in Teilen gegenfinanzieren, indem sie höhere Abgaben für Gutverdiener einführen. beide Aspekte widersprechen natürlich vollständig der Politik, die eigentlich Macron in den letzten Jahren gefahren hat. Diese Rentenreform, die unter anderem das Renteneintrittsalter ja anhebt, war ja eins seiner Prestigeprojekte. Das heißt, es dürfte ihm unglaublich schwierig fallen, sich davon abzukehren. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir sprechen jetzt über Sozialisten und Macrons Mittebündnis, dass man aber ja die Republikaner, die ja eher ein bisschen rechts der Mitte angesiedelt sind, auch noch in der Regierung halten muss. Und diese ganzen Themen sind natürlich auch nicht neu, denn schon Premierminister Bayrou hatte ja, um sich die Zustimmung der Sozialisten zum Budget für 2025 zu sichern, diesen zugestanden, dass es eine Neuverhandlung über die Rentenreform gibt, dass also Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter sich zusammensetzen, das war dann über einen Zeitraum von 4 Monaten ungefähr, und schauen, ob man da irgendwas anders regeln kann. Und diese Neuverhandlung ist ergebnislos geblieben, weil letztendlich auch da erkannt wurde, man kann die Anhebung des Renteneintrittsalters nicht verhindern, ohne dass die Staatsausgaben weiter stark ansteigen. Das heißt, man hat wirklich das Gefühl, es dreht sich im Kreis und die Forderungen bleiben die alten und neue Lösungen gibt es auch nicht.
Ja, Kompromiss scheint schwierig, klingt eher nach einem gordischen Knoten. Die erste Amtszeit von Le Cornu war ja mit 4 Wochen jetzt nicht so lange. Könnte die zweite Amtszeit eventuell noch kürzer werden?
Ausgeschlossen ist es wirklich nicht. Linke und rechte Parteien, also die ganz Linken und rechts dann der Rassemblement National, haben bereits Misstrauensvoten angekündigt. Die Frage ist dann nur, ob sich Sozialisten oder Republikaner daran beteiligen. Sobald es einer von beiden tut, wird die Regierung Le Cornu II gestürzt. Das heißt, möglich ist das theoretisch jederzeit ab jetzt. Man fragt sich dann natürlich, was kommt als nächstes? Jedes Mal, wenn eine Regierung gestürzt wird, ist man immer stärker an dem Punkt, dass man eigentlich denkt, Präsident Macron, gehen die Optionen aus, um eine Parlamentsauflösung zu vermeiden und damit anschließende Neuwahlen zu umgehen. Aber letztendlich ist er bislang immer stur geblieben, trotz aller Appelle auch aus den eigenen Reihen. Das heißt, ja, mit jedem Rücktritt werden Neuwahlen wahrscheinlicher. Aber theoretisch kann sich dieser Prozess auch noch 1,5 Jahre fortsetzen. Es könnte ein Premierminister nach dem nächsten ernannt werden. Das wäre natürlich sehr schlecht für Frankreich, weil dann diese politische Lähmung, die wir ja jetzt schon länger haben, sich weiter fortsetzt und natürlich auch keine fiskalische Konsolidierung umgesetzt wird. Und was man auch noch sagen muss, ist es natürlich politisch auch nicht ganz ungefährlich, das ganze Spiel, weil die Drohkulisse ist, dass der Rassemblement National in rund 1,5 Jahren dann theoretisch sogar den Premierminister und den Präsidenten perspektivisch stellen könnte. Hätten wir jetzt Neuwahlen oder hätten wir schon vor ein paar Monaten Neuwahlen gehabt und der Rassemblement National hätte dort eine absolute Mehrheit geholt, was nicht ganz auszuschließen ist, könnte es natürlich auch sein, dass wenn Sie dann erstmal den Premierminister stellen, dass Ihnen das so ein Stück weit den Wind aus den Segeln nimmt, dass die Wähler sehen, der Rassemblement National ist auch keine Lösung und dass sich so Ihre Umfragewerte vor den Präsidentschaftswahlen 2027 vielleicht auch etwas verschlechtern. Dadurch, dass es nicht dazu kommt, sind sie in Umfragen natürlich unverändert stark. Sowohl Le Pen als auch Bardella haben mit Abstand die höchsten Umfragewerte. Es gibt da eigentlich keine aussichtsreichen Gegenkandidaten aktuell mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen. Und anscheinend ja, stören sich die Wähler nicht daran, dass man über das wirtschaftspolitische Profil des Rassemblement National letztendlich kaum etwas weiß.
Kommen wir zu den Marktreaktionen. Frankreich ist ja ein großer Staatsanleiheemittent, haben viele Schulden, haben natürlich dann auch viele Staatsanleihen ausstehen. Wie hat denn der Staatsanleihemarkt in Europa oder in der Eurozone insgesamt reagiert auf die Turbulenzen, die wir jetzt in Frankreich haben?
Man muss ganz klar sagen, dass für den europäischen Staatsanleihemarkt schon seit einigen Monaten Frankreich der absolute Risikofaktor Nummer 1 ist. Also wenn es ein Risiko gibt, das den europäischen Staatsanleihemarkt bewegt, dann ist es Frankreich. Generell haben wir aber immer noch eine sehr positive Marktverfassung, sodass die Risiken sich kaum in den Spreads niederschlagen. Das liegt daran, dass das Vertrauen der Investoren in die Eurozone und ihre Institutionen, also in die EU, die EZB, sehr stark angestiegen ist über die letzten Jahre und dementsprechend wir häufig fast nur noch auf die Zinsentwicklung blicken und kaum noch auf die Spread-Entwicklung. Ein bisschen anders zumindest ist das natürlich bei französischen Staatsanleihen. Die sind jetzt schon, seitdem sich der Regierungszusammenbruch von Premierminister Bayrou Ende August angedeutet hatte, sind diese schon stark unter Druck geraten. Seitdem schwankt der 10-jährige Risikoaufschlag französischer OATs gegenüber deutschen Bundesanleihen rund um 80 Basispunkte und war jetzt vor kurzem beim Rücktritt von Le Cornu auch kurzzeitig über 85 Basispunkte gestiegen, liegt jetzt wieder ganz knapp darunter. Das heißt, wir sehen, dem Markt beschäftigt das natürlich schon. Und man kann auch insofern doch von einer wirklichen Zeitenwende bei Staatsanleihen sprechen, weil seit Anfang Oktober französische Staatsanleihen, also OATs, stabil wenige Basispunkte über italienischen Staatsanleihen, BTPs, notieren. Und das ist natürlich etwas, was sich noch vor wenigen Jahren wirklich niemand hätte vorstellen können.
Ja, Italien ist ein gutes Stichwort. Italien ist ja auch hoch verschuldet und die haben ja im Prinzip das gleiche Problem wie Frankreich, die ja jetzt auch mit den Schuldenberg immer weiter auftürmen. Wo ist denn so eine Grenze? Was glaubst du, wie lange können sich Frankreich die höheren Refinanzierungskosten oder noch überhaupt leisten?
Wenn man die Frage beantworten will, kommt es natürlich auf zwei Faktoren an. Zum einen den Spread und zum anderen die Referenzzinsen, also in dem Fall die Bundrenditen. Und da muss man sagen, die Situation ist doppelt unglücklich für Frankreich, denn beides ist ja deutlich höher, als es noch vor einigen Jahren war. Also auch Bundrenditen notieren ja mittlerweile auf ganz anderen Niveaus als noch vor 3-4 Jahren.
Der Sparer freut sich.
Das stimmt, die Staaten weniger. Denn fast alle Staaten der Eurozone müssen einen Anstieg der Refinanzierungskosten verkraften. Er ist aber nirgendwo so massiv wie in Frankreich. Und das erhöht dann natürlich auch nochmal zusätzlich den Druck auf das Budget, wenn ich eigentlich Einsparungen treffen muss, aber meine Refinanzierungskosten weiter ansteigen, muss ich natürlich an anderer Stelle noch mehr sparen. Bislang muss man sagen, war dieser Spread-Anstieg, den wir gesehen haben, auf jetzt mittlerweile gut 80 Basispunkte im 10-jährigen Laufzeitenbereich, bislang war der immer graduell. Wir haben also noch kein plötzliches Überschießen gesehen. Wann könnte so ein Überschießen passieren? Wirklich wahrscheinlich ist es im aktuellen Marktumfeld eher nicht. Es wäre aber theoretisch denkbar, falls es doch zu Neuwahlen kommt oder als falls Frankreich ein deutlich höheres Defizit ankündigen sollte. Und in so einem Umstand, falls der Spread dann doch mal plötzlich in die Höhe schießt, das wäre auch eine Situation, in der zumindest mal wieder Spekulationen über eine mögliche Intervention der EZB aufkommen könnten. Das ist bislang ja eigentlich gar kein Thema im Kontext Frankreich jetzt gewesen. Und sollten die Spreads überschießen, wäre das auch etwas, was dann tatsächlich nochmal den Druck auf Macron erhöhen könnte. Also vielleicht lernt auch Präsident Macron den Anleihemarkt nochmal fürchten. Das ist ja auch schon anderen Staats- und Regierungschefs so gegangen.
In UK war das, glaube ich, mal. Ne?
Zum Beispiel, genau.
Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung und dein Kommen heute. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei einem DZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 14. Oktober 2025 gefallen? Dann freuen wir uns über Ihr Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Shownotes.